Herzlich willkommen zu meinem Podcast und Ahlan wa sahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Parwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum. Ich freue mich, dass du da bist und ja, dass ich auch wieder da bin. Ich war jetzt für einige Wochen ja nicht aktiv, hatte ein bisschen Stress gehabt mit Hausarbeiten und dies und das und freue mich jetzt einfach umso mehr, dass ich ja wieder da bin und dass ich jetzt auch die Zeit, die letzte Wochen ein bisschen nutzen konnte, um ein paar Inhalte auszuarbeiten und sie mit euch jetzt einfach teilen zu können. Und genau, ich habe ja auch schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass ich eine Instagram-Seite habe, also du kannst mich da gerne, mir da gerne folgen, wenn du magst, und du findest mich dort unter @hannahparwanamomand und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dort auch austauschen würden und ja, würde sagen, dass wir jetzt einfach loslegen mit dem Thema. Und zwar geht es heute um das Thema muslimische Frauen. Ich glaube, das ist ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr diskutiertes Thema, weil es gibt viele Vorurteile und ich würde heute einfach gerne ein paar Dinge dazu sagen und habe dazu einen Text gelesen aus dem Buch Mehr Kopf als Tuch. Und da waren halt sehr kraftvolle Punkte, die ich halt einfach gerne teilen möchte. Da geht's gleich los mit den Vorurteilen. Und zwar haben ja viele Menschen das Vorurteil, dass Frauen im Islam unterdrückt werden. Und dazu muss man sagen, dass es halt zwei Realitäten auch gibt. Also es gibt die unterdrückte Frau im Islam. Das kann man nicht einfach wegdenken oder wegwerfen, diesen Gedanken, sondern es gibt diese zwei Realitäten. Und zwar die eine Realität, die halt genau dieses Vorurteil aufrecht behält, von denen wird halt sehr oft berichtet. Deswegen ist es so präsent in den Köpfen von vielen Menschen, die sich ja mit dem Thema Islam nicht so sehr beschäftigen, sondern nur das hören, was halt in den Medien kommt. Und genau dieses Vorurteil, was halt immer aufrecht erhalten wird, ist halt der Grund für dieses verzerrte Frauenbild. Diese Frauen, die halt in patriarchalen Familien groß werden und dort stark benachteiligt werden. Es gibt aber halt auch eine andere Realität, die halt gleichgestellt, respektvoll und in einer Partnerschaft lebt, die sich zum Beispiel die Hausarbeit teilt oder beide gehen arbeiten und dass man sich das eigentlich wie eine typisch deutsche Familie, sage ich jetzt mal, vorstellen kann. Und jetzt ist halt die Frage, okay, warum wird halt oft nur diese eine Realität dargestellt? Und zwar ist das so, dass es geht jetzt wieder um das Thema antimuslimischer Rassismus. Also politisch ist es halt erforderlich, um sich selbst halt als fortschrittlich darzustellen, die Muslime dann halt als anders darzustellen, also rückschrittlich oder gefährlich. Und ja, damit wird man halt selber besser dargestellt und kann sich dann halt profilieren in der Gesellschaft, sagt ja, die anderen, weil man braucht ja die anderen und die muss man schlecht machen, um sich halt selber als besser darzustellen. Und deswegen wird halt oft nur von der einen Realität berichtet, obwohl es die andere Realität auch gibt. Ich würde dann einfach jetzt ein bisschen im Islam näher auf das Thema eingehen, also auf die islamischen Grundlagen ein wenig zurückgehen und ja, würde da einfach anfangen mit dem Sündenfall von Adam und Eva. Und zwar vermittelt ja die Bibel, dass Eva Adam verführt hat. Im Koran ist es aber anders. Und zwar liegt der Schuld und der Fehler bei Adam a.s. Allah warnt halt Adam a.s. vor dem Scheitan. Und der Scheitan flüstert dann anschließend Adam a.s. ein, vom Baum halt zu essen. Und dazu würde ich jetzt einfach gerne ein paar Ayen vorlesen aus der Sure Taha. Das ist die Sure Nummer 20 und die Ayat 115 bis 120 würde ich jetzt einfach vorlesen. Genau, also mit der Ayat 115 geht's los in der Sure Taha. Und wir hatten bereits zuvor Adam eine Verpflichtung auferlegt, aber er vergaß sie und wir fanden bei ihm keine Entschlossenheit. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich. Da sagten wir, O Adam, dieser da ist dir und deiner Gattin gewiss ein Feind, dass er euch beide ja nicht aus dem Paradiesgarten vertreibt, sonst wirst du unglücklich sein. Gewiss, es ist dir gewährt, dass du darin weder hungerst noch nackt bist und dass du darin weder dürstest noch Sonnenhitze erleidest. Aber da flüsterte ihm der Scheitan ein und sagte, O Adam, soll ich dich auf den Baum der Ewigkeit hinweisen und auf eine Herrschaft, die nicht vergeht? Und dann wird in der Sure 121 genau dieser Sündenfall halt beschrieben. Also wir sind jetzt so weit, dass Scheitan mit Adam spricht und ihn halt versucht zu verführen. Und dann geht es halt weiter in der Sure Nummer 121. So aßen sie beide davon und da zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig. Und sie begannen, Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammenzuheften. So widersetzte Adam sich seinem Herrn und da fiel er in Verirrung. Also wie halt am Anfang schon erwähnt, Allah warnt Adam alayhi salam und Shaitan flüstert ihm dann halt anschließend Böses ein, sodass er dann halt drauf reinfällt und vom Baum der Ewigkeit essen. Und dann anschließend bereut halt Adam alayhi salam seine Sünde. Das könnt ihr in der Sure Nummer 2 nachlesen, im Ayah Nummer 37. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte und darauf nahm er seine Reue an. Er ist ja der Reueannehmende und Barmherzige. Also Allah verzeiht ihm. Und genau, der ganze Sündenfall bezieht sich halt auf Adam und nicht auf Eva. Und letztendlich wird Adam a.s. auch verziehen. Also es ist jetzt nicht dieses, ja, mit geführte Sünde die ganze Zeit, sondern Adam a.s. wird verziehen und deswegen kann man jetzt auch nicht irgendwie über Adam a.s. lästern, wieso hat er das gemacht, sondern ihm ist verziehen worden, Punkt, und dann ist gut. Genau, das war der eine Punkt, über den ich gerne reden wollte. Dann der zweite Punkt ist die Gleichheit der Menschen vor Gott. Also Gott, für Gott sind alle Menschen gleich, für Allah sind alle Menschen gleich, also es gibt nicht so, okay, Männer sind bevorzugt zum Beispiel, sondern alle sind gleich. Und zwar steht in der Surat al-Hujurat, die Sure Nummer 49 im Ayah Nummer 13. O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Also, das zeigt halt, dass die Ehrung von Gott nur vom Gottesbewusstsein abhängt, also von der Taqwa, die ein Mensch halt hat und nicht, weil er ein Mann ist. Und in der Surat An-Nahl, der Ayah Nummer 97, heißt es, wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, den werden wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen und wir werden ihnen ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Also auch wieder, für Allah spielt das Geschlecht einfach keine Rolle und deswegen sollte das auch für den Menschen keine Rolle spielen. Als nächstes würde ich dann auf den Punkt von der Beziehung zwischen Mann und Frau eingehen. Also wie ich ja gerade schon erwähnt habe, spielt vor Gott es kein Unterschied, ob man Mann oder Frau ist. Und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist ja auch eine sehr barmherzige Beziehung. Also Gott bezeichnet sich ja auch selber als Rahman Rahim, also sehr barmherzig. Und so ist halt auch die Beziehung zwischen Mann und Frau von Barmherzigkeit geprägt. Und zwar steht in der Sure Ar-Rum, die Sure Nummer 30, Ayah Nummer 21, und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Also genau, wie ich gerade erwähnt habe, diese Barmherzigkeit. Und in der Sure Nummer 2, dem Ayah Nummer 187, steht auch, sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Also Mann und Frau sind sozusagen einander Schutz und Wärme, so wie die Kleidung halt den Körper. Und wie die Kleidung halt auch bestimmte Stellen verdeckt, also Kleidung hat die Aufgabe, die Scham zu verdecken, so sollte halt auch eine Frau den Mann schützen und nicht seine Fehler vor ihren Freunden zum Beispiel ausdiskutieren. Also dass, wenn man jetzt zum Beispiel auch eine Narbe hat auf dem Körper, dann kann man die ja mit Kleidung verdecken und niemand sieht einem das an, was eigentlich darunter ist. Und so ist es halt auch zwischen Mann und Frau, dass es diese Fehler, die man halt macht, genau verdeckt werden und ja, nicht einfach darüber offen gelästert wird. Und so ist das eigentlich auch zwischen, also in jeder Beziehung, also auch unter Freunden oder in der Familie, sagt Allah ja, ihr sollt nicht ja hinter dem Rücken einfach übereinander reden, weil wir sind alle irgendwie Kleidung für den anderen und sollten halt seine Fehler schützen und nicht überall ja verbreiten oder ausdiskutieren. Dann würde ich auf ein paar historische Punkte eingehen wollen. Und zwar hatte der Koran damals einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft. Also er brachte halt viele Veränderungen, die sich halt auch auf Männer und Frauen auswirkten. Und unter anderem machte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Frauen zu vollwertigen und teilnehmenden Mitgliedern in der Gesellschaft. Also der Islam brachte den Frauen Verbesserung und Rechte. Und eine Praxis, die halt damals oft ausgeführt wurde und auch sehr verbreitet war, ja, verbietete der Koran in einer seiner ersten Offenbarungen. Und diese Praxis ist das Töten der weiblichen Säuglinge durch lebendige Begrabung. Also das war halt oft der Fall damals, dass diese Kinder wurden, als sie zur Welt gebracht wurden, war es halt wie eine Schande, sag ich mal, für den Mann, dass er eine Tochter hatte. Und so wurde sie dann halt einfach lebendig begraben oder halt für die Götter, die sie damals noch anbeteten, als Opfer dargelegt. Und zwar steht das in der Sure Nummer 16, dem Ayah Nummer 58. Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt eines Mädchens verkündet wird, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück. Und Ayah Nummer 59, er verbirgt sich vor den Leuten wegen der schlimmen Nachricht, die ihm verkündet worden ist. Soll er es trotz der Schmach behalten oder es in die Erde stecken? Wie böse ist, was sie urteilen. Genau, und dazu muss ich auch sagen, dass damals gab es eine Minderheit, die der Religion von Ibrahim a.s. folgten und sie wurden auch als Al-Hanafa bezeichnet. Und einer der Anhänger war Zaid bin Amr bin Nufail und er war halt sehr spirituell und hatte deswegen das Bedürfnis, ein guter Mensch für Allah zu sein. Und so rettete er viele erstgeborene Mädchen vor dem Tod, da diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch unter anderem als Opfer für die Abgötter dargebracht wurden. Weiterhin gab der Islam den Frauen das Recht auf Bildung, Besitz, finanzielle Unabhängigkeit, Arbeit, Erbschaft, Scheidung, gesellschaftliche Teilnahme. Also es ist halt ja sehr viele Rechte, die die Frauen bekommen haben. Und genau deswegen kann man nicht sagen, dass der Islam den Frauen keine Rechte gibt, sondern sie haben im Vergleich zu den Zeiten, die davor geherrscht haben, sehr, sehr viele Rechte bekommen. Des Weiteren war ja auch die erste Person, die überhaupt zum Islam konvertiert ist, eine Frau. Und ja, sie war die Frau vom Propheten Muhammad s.a.w. und zwar Khadija radiallahu anha. Ja, sie war die engste Vertraute und Beraterin von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also wie man hier auch wieder sieht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr vertraut und voller Barmherzigkeit mit ihr umgegangen ist. Und ja, sie unterstützte und stärkte ihren Mann auch mit allem, was sie konnte. Und war nebenbei auch eine sehr wohlhabende Händlerin, die halt in der vorislamischen Zeit sehr, sehr angesehen war. Und jetzt würde ich auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen. Und zwar war die erste Person, die im Islam gestorben ist, also als Märtyrerin gesehen wird, auch eine Frau, und zwar Sumayya. Sumayya und ihr Mann Yasir waren Sklaven bei Abu Jahl. Und ich würde jetzt einfach ganz kurz auf Abu Jahl eingehen. Abu Jahl gehörte zu dem Stamm der Mahzum und war ein politischer Anführer der Quraysh, und da er das Verbreiten des Islams durch Muhammad sallallahu alaihi wasallam leugnete und ablehnte, wurde er halt unter dem Namen Abu Jahl, also Vater der Ignoranz, bekannt. Sein richtiger Name ist Amr ibn Hisham, und diesen Namen wird man selten in Biografien oder so von dem Propheten zum Beispiel lesen. Es steht ganz oft Abu Jahl, also Vater der Ignoranz, in Büchern zum Beispiel. Und durch Abu Jahl begann das Foltern der Muslime. Und zwar war es so, dass der Sohn von Sumayya, Amr ibn Yasir, akzeptierte den Islam, und er schlich sich daraufhin jede Nacht heimlich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um mit ihm halt zu beten. Und seine Eltern machten sich aufgrund dessen Sorgen, weil er halt immer in der Nacht verschwunden ist. Und als sie dann aber von ihm hörten, was Islam ist, akzeptierten sie sofort die Religion, also beide Eltern. Und als Abu Jahl dann die Neuigkeiten herausfand, begann er die Familie zu misshandeln. Also er schnürte sie zusammen und ließ sie so einfach tagelang irgendwo liegen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging mit Tränen in den Augen an ihnen vorbei und sagte: Habt Geduld, ihr werdet im Paradies wieder vereint werden. Abu Bakr hat auch angefragt, sie freizukaufen. Dieser Antrag oder diese Anfrage wurde abgelehnt. Und zwar zu Abu Bakr: Er hatte halt damals die Angewohnheit, viele Sklaven freizukaufen, um einfach etwas Gutes zu tun. Aber in diesem Falle wurde das abgelehnt, und auch Abu Bakr konnte sozusagen der Familie nicht helfen. Und eines Tages war es dann so, dass die Mutter von Amr, die Sumayya, zu Abu Jahl sagte oder ihn anschrie, dass egal was er mache, sie den Islam nie loslassen würde. Und daraufhin tötete Abu Jahl sie vor den Augen ihrer Familie mit einem Speer. Und so wurde sie zur ersten Märtyrerin im Islam. Und ihr Mann Yasir war natürlich sehr wütend. Und ja, dann hat Abu Jahl auch auf ihn eingetreten, bis er auch verstarb. Das geschah alles vor den Augen von Amr. Und diese Gelegenheit nutzten die Quraysh dann und sagten zu ihm: Okay, sag uns, dass du an Al-Lat und Al-Uzza anstatt an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubst und an Allah glaubst. Also sag uns das. Und weil er so voller Angst war, weil er gerade gesehen hat, was seine Eltern durchmachten und dass seine Eltern jetzt beide tot sind, sagt er einfach: Okay, ich glaube an Al-Lat und Al-Uzza. Und daraufhin banden sie ihn halt frei, und Amr krauchte zu Muhammad sallam und weinte und war so traurig und bereute einfach zutiefst, dass er das sagte, was sie von ihm verlangten, anstatt stark zu sein wie seine Mutter oder sein Vater und daran festzuhalten, Muslimin oder Moslem zu sein. Und daraufhin fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn, ob er die soeben ausgesprochenen Worte auch in seinem Herzen tragen würde. Und Amr verneinte das und sagte, dass sein Glaube noch nie so stark war wie in diesem Moment. Infolgedessen offenbarte Allah eine Aya, in der er Amr beruhigte, dass sein Iman halt unter diesen Umständen nicht außer Kraft gesetzt wurde, solange dieser weiter in seinem Herzen verbleibt. Das kann man in der Sure Nummer 16, Surat An-Nahl, nachlesen, in der Aya Nummer 106. Wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat, doch wer aber seine Brust dem Unglauben auftut, über diejenigen kommt Zorn von Allah, und für sie wird es gewaltige Strafe geben. Also das heißt, die Leute, die halt gezwungen wurden dazu, aber in ihrem Herzen trotzdem noch den Glauben hatten an Allah und ja, diese Worte einfach mit ihrer Zunge ausgesprochen haben, die hat halt Allah beruhigt und gesagt, dass ihr Iman nicht einfach jetzt weg ist oder dass Allah böse ist, sondern er weiß ja, unter welchen Umständen sie das gesagt haben. Nun zu einer weiteren starken Persönlichkeit unter den Frauen, unter den muslimischen Frauen damals. Und zwar gab es ja die Schlacht von Uhud, die die Muslime verloren haben. Und zum Anfang der Schlacht sah es noch recht gut aus, aber zum Ende hin wurden die Muslime halt von ihren Gegnern überwältigt. Und da kam Nusaybe bint Ka'b ins Spiel. Und zwar versorgte sie viele Verletzte neben der Schlacht. Und als sie dann sah, dass der Prophet angegriffen wird, nahm sie sich ein Schwert und schützte ihn. Später erzählte dann der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wohin ich mich auch drehte, nach rechts oder nach links, sah ich Nusaybe für mich kämpfen. Und er war so begeistert von ihr, dass er für sie betete, in das Paradies einzutreten. Nun zu einer Frau, die mit ihrer Geschichte Frauen dazu ermutigt hat, kritisch zu denken und ihre Meinung auszusprechen und sich auch für ihre Angelegenheiten einzusetzen. Und zwar rede ich jetzt über die Geschichte von Salama. Und zwar ist es so, dass im arabischen männlichen Plural die Frauen mitgemeint sind. Es gibt auch einen speziellen Plural für die Frauen, wenn nur Frauen angesprochen sind, aber es gibt auch einen allgemeinen Plural, und das ist der männliche Plural, bei dem auch Frauen mitgemeint sind. Dies wusste Salama, und trotzdem sprach sie den Propheten an, warum Frauen im Koran nicht so erwähnt werden wie Männer. Also warum immer die männlichen Plurale, sag ich mal, verwendet werden. Und kurz darauf wurde Muhammad s.a.w. die Sure Al-Ahzab offenbart. Und zwar steht in der Sure Al-Ahzab, der Ayah Nummer 35, gewiss, muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige Frauen, ergebene Männer und ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, standhafte Männer und standhafte Frauen, demütige Männer und demütige Frauen, almosengebende Männer und almosengebende Frauen, fastende Männer und fastende Frauen, Männer, die ihre Scham hüten und Frauen, die ihre Scham hüten und Allahs vielgedenkende Männer und gedenkende Frauen, für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Also mit dieser Geschichte werden halt Frauen dazu ermutigt, dieses kritische Denken zu haben, und dank Salama ist jetzt im Koran dieses Ayah zu finden, in der halt ganz explizit darauf hingewiesen wird, Männer und Frauen und nicht einfach ein Plural genutzt wird, der dann für beide gilt, sondern dass beide Geschlechter spezifisch angesprochen werden. Und ja, für den Mut halt, die eigene Meinung auch zu sagen, und auch ein Zeichen dafür, wie gebildet die Frauen auch damals waren, steht eine weitere Geschichte. Und zwar hat der zweite Kalif nach dem Tod von Muhammad s.a.w., Umar ibn al-Khattab, also das war der zweite Kalif, er wollte die Brautgabe begrenzen. Und die Brautgabe ist die finanzielle Absicherung einer Frau. Also wenn eine Frau heiratet, dann wird halt eine Brautgabe festgelegt und ein Teil wird sofort ausgezahlt und ein anderer Teil wird ausgezahlt, wenn sich der Mann oder die Frau scheidet. Genau, das ist halt diese Absicherung, die einer Frau halt zusteht. Und als er sein Vorhaben bekannt machte, diese dann zu begrenzen, weil sie seiner Meinung nach zu viel war, was die Frauen verlangten, daraufhin stand eine Frau auf, die einen Vers aus dem Koran zitierte, der eine Begrenzung der Brautgabe nicht vorsah. Und das ist in der Sura An-Nisa, die Ayah Nummer 4. Und gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Wenn sie für euch aber freiwillig auf etwas davon verzichten, dann verzehrt es als wohlbekömmlich und zuträglich. Und daraufhin sagte sie halt oder fragte sie den Umar ibn al-Khattab, willst du begrenzen, was Allah uns freigegeben hat? Und daraufhin gab Umar der Frau recht und verzichtete auf sein Vorhaben, und das auch in aller Öffentlichkeit, und er hatte halt auch kein Problem damit, sich von einer Frau berichtigen zu lassen und einen Fehler öffentlich zuzugeben. Und Nur mit Hilfe ihres Wissens konnte halt die Frau dem Kalifen widersprechen. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie konnte das wenn man solche positiven Beispiele aus der Geschichte kennt, wie kann es möglich sein, dass heutzutage so viele Frauen diese Benachteiligung einfach erleiden? Und dazu muss man sagen, dass durch die schnelle Ausbreitung des Islams sich ein männlich dominiertes Religionsverständnis verfestigt hat und die Tradition der weiblichen Gelehrsamkeit ging halt immer weiter zurück und es wurde den Männern das theologische Feld überlassen. Wenn man jetzt auch sich das anschaut, dass viele bekannte Redner im Islam sind einfach Männer und nicht Frauen. Also Frauen sind immer noch ein, ja, sehr unterbesetztes Feld, würde ich jetzt mal sagen. Das Ganze hat sich halt bis heute so gehalten und leider wird manchen Mädchen heute noch der Besuch einer Universität zum Beispiel verweigert und sie haben auch in ihrer Freizeit weniger Freiheiten als ihre Brüder oder in der Ehe werden Hausarbeit und Kinderarbeit im Großteil auf die Frau abgeladen. Ja, oder es drückt sich so weit aus, dass sie in der Moschee einfach weniger Platz und Mitspracherecht haben. Und ich denke, durch diese ganzen Beispiele, die ich jetzt von der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam genannt habe, ist es einfach nicht berechtigt, dass Frauen so wenig Mitspracherecht vielleicht haben oder ja, sie meiner Meinung nach oft ungerecht behandelt werden und dass dann auch noch dieses Vorurteil, dieses Bild so aufrechterhalten wird einfach, dass nicht die Beispiele gezeigt werden, die es richtig machen, sondern dass weiterhin dann auf diese Realität weiter das Licht gerichtet wird, die halt Frauen unterdrücken und somit bleibt es in den Köpfen. Und ich hoffe, ich konnte dir heute mit diesen ganzen Beispielen aus der Geschichte, aus diesen islamischen Grundlagen einfach ein Bild mitgeben, dass du darüber nachdenken kannst und dass du einfach ermutigt wirst, auch ja, sich selber nicht zu klein zu machen. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und vielleicht 5 Sterne mir gibst, dass dieser Podcast einfach etwas bekannter wird, dass ich mehr Menschen ansprechen kann. Und ja, mein Ziel ist es einfach, diese ganzen Missverständnisse und Vorurteile ein wenig aufzudecken und dir inshallah gutes Wissen mitgeben kann, das dir viel weiterhelfen wird in deinem Leben. Und ja, freue mich, wenn du mich natürlich auch auf Instagram mir da folgen würdest unter @hannahparwanamomand. Und ja, dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder hören. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage damit Ma Salam.